Deutschlandfunk Interview.
Wie sollte die Bundesrepublik Deutschland mit Personen umgehen, die hier schwere islamistisch motivierte Straftaten begehen? Die Frage wird intensiv debattiert. Seit dem tödlichen Messerangriff auf einen jungen Polizeibeamten in Mannheim, bei dem Sulaiman A., ein abgelehnter Asylbewerber aus Afghanistan, in schwerem Tatverdacht steht. Die Union forderte sehr schnell, dass solche Personen abzuschieben seien, aber auch aus der Ampel kamen entsprechende Stimmen. In der gestrigen Regierungserklärung hat sich Kanzler Scholz die Forderung zu eigen gemacht. Solche Straftäter gehören abgeschoben, auch wenn sie aus Syrien und Afghanistan stammen, so Scholz gestern im Deutschen Bundestag. Vertiefen können wir das Ganze mit Thorsten Frey von der CDU. Er ist erster parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Guten Morgen, Herr Frey.
Schönen guten Morgen, Herr Heckmann.
Herr Frey, Scholz sendet also ein klares Signal, schwere Straftäter und terroristische Gefährder sind abzuschieben, auch nach Afghanistan oder Syrien. Stellt Sie das zufrieden?
Also das ist jedenfalls ein klarer Schritt in die richtige Richtung. Das Gleiche gilt ja für Signale, die man aus der SPD und auch aus der FDP-Fraktion hören kann. Es ist sozusagen ein Rendezvous mit der Realität. Die Herausforderung, die sich hier stellt, tatsächlich anzunehmen, so wie es andere europäische Länder auch tun. Und die Frage, die sich jetzt insbesondere beim Bundeskanzler stellt, ist, welche Konsequenzen zieht er daraus? Er hat ja bereits im vergangenen Herbst angekündigt, in einem größeren Stil abschieben zu wollen. Tatsächlich ist es nicht passiert und deswegen stelle ich mir jetzt die Frage, folgen diesen Ankündigungen auch tatsächlich Taten, wie man es von einem Regierungschef eigentlich auch erwarten können müsste.
Aber Herr Frey, kann es sein, dass wir jetzt gerade derzeit eine Debatte erleben, die mehr durch die anstehenden Wahlen getrieben sind als durch die Sache? Denn jeder weiß, Abschiebungen auch schwerer Straftäter in Länder wie Afghanistan oder Syrien sind mit erheblichen Hürden verbunden. Deutschland ist völkerrechtlich dazu verpflichtet, nicht in Länder abzuschieben, wo Tod und Folter drohen, Stichwort Refoulementverbot, festgelegt in der Europäischen Menschenrechtskonvention und der Genfer Flüchtlingskonvention. Wollen Sie ernsthaft, dass Deutschland aus solchen Verpflichtungen aussteigt?
Nein, das Non-Refoulement-Gebot, das in der Genfer Flüchtlingskonvention verankert ist, ist natürlich immer eine Schranke im Migrationsrecht. Und das findet übrigens seine Entsprechung in unserem Grundgesetz, nämlich in Artikel 1 Absatz 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Selbstverständlich muss das berücksichtigt werden. Aber wenn Sie sich beispielsweise das Land Afghanistan anschauen, da haben wir eine Gesamtschutzquote der Migranten, die liegt bei 74%. Wir haben Urteile etwa vom Oberverwaltungsgericht in Hamburg oder auch vom Verwaltungsgerichtshof in Stuttgart, in Mannheim, Entschuldigung, die deutlich machen, dass grundsätzlich Rückführungen möglich sind und dass junge Menschen, die es geschafft haben, aus Afghanistan nach Deutschland zu fliehen, tatsächlich auch im Land leben können. Es ist mitnichten so, dass alle, die eine solche Rückführung ermöglichen können, tatsächlich auch mit einem Abschiebehindernis versehen wären. Und deshalb geht es um eine Einzelfallprüfung.
Also war das Stoppen der Abschiebungen durch CSU-Innenminister Seehofer damals ein Fehler?
Man muss es natürlich immer in der Zeit sehen, in der die Entscheidung getroffen worden ist.
Naja, es war nach der Machtübernahme durch die Taliban.
Ja, ganz genau. Und zwar unmittelbar danach. Das heißt, in einer Situation, wo bürgerkriegsähnliche Zustände in Afghanistan waren, wo wir eine völlig undurchsichtige Situation hatten. Wenn man sich Afghanistan heute anschaut, dann muss man sagen, das ist ein islamistisches Steinzeitregime, das dort herrscht. Allerdings haben wir eine deutlich bessere Sicherheitslage. Es gibt nicht mehr die Anschläge, beispielsweise der Taliban, wie vor dem Machtwechsel. Wir haben also eine Situation, in der man in vielen Bereichen des Landes und vor allen Dingen für viele Menschen, also insbesondere für diejenigen, die bei uns islamistische Gefährder sind, tatsächlich unbehelligt und ohne Gefahren leben kann.
Das heißt, da stellen Sie den Taliban durchaus ein positives Zeugnis aus.
Nein, das mache ich natürlich mitnichten, denn das ist natürlich eine trügerische Situation und vor allen Dingen verkenne ich natürlich nicht, dass für bestimmte Bevölkerungsgruppen, etwa für schiitische Hazaras oder auch junge Mädchen, die Situation in Afghanistan furchtbar ist. Aber eben nicht für alle Menschen, insbesondere nicht für junge männliche Islamisten. Und deshalb ist es ja auch so richtig, den Einzelfall in den Blick zu nehmen. Es ist beispielsweise bemerkenswert, dass es Schweden im vergangenen Jahr gelungen ist, 5 Afghanen zwangsweise zurückzuführen, 2 davon Straftäter. Ich finde, das ist ein Beispiel, an dem sollte sich Deutschland orientieren. Und vielleicht informiert sich die Bundesinnenministerin einmal im Auftrag des Bundeskanzlers in Stockholm.
Also wir lernen, Sie argumentieren, Hassprediger, Islamisten sind in Afghanistan nicht mit dem Tode bedroht oder mit Folter. Aber, Herr Frey, um Straftäter oder auch Gefährder direkt nach Afghanistan abschieben zu können, müsste man ja trotzdem ein Abkommen mit den Taliban aushandeln, inklusive möglicher Geldzuwendung für dieses Terrorregime, wie Sie es ja eben auch gerade bezeichnet haben. Wollen Sie das tatsächlich anempfehlen, solche Verhandlungen zu führen?
Ich bin sehr dafür, dass man alle Möglichkeiten ausreizt. Und die gibt es. Ich habe gerade am Beispiel Schweden gezeigt, dass es auch andere Länder gibt, die solche Rückführungen ermöglichen. Absolut demokratische Länder mitten in Europa. Und auf der anderen Seite ist es so, dass es ganz offensichtlich technische Kontakte der Bundesregierung geben muss. Denn wie sonst sollen die Rückführungen über Pakistan beispielsweise erfolgen? Da muss es ja die Ausstellung von Passpapieren geben beispielsweise. Also in die eine Richtung von Afghanistan über Pakistan nach Deutschland funktioniert es offensichtlich. Nur in die andere Richtung scheint es nicht zu gehen. Und tatsächlich ist es so, dass Deutschland ja auch im Bereich der Entwicklungshilfe tätig ist.
Ja gut, da sagt das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit ganz klar, es gibt keine direkten Hilfen für das Taliban-Regime, sondern alles läuft über NGOs. Und dafür gibt es technische Kontakte. Solche technischen Kontakte zu NGOs kann man ja nicht dazu nutzen, Straftäter abzuschieben.
Ja, selbstverständlich, das wäre ja auch der Oberhammer, wenn Deutschland das Taliban-Regime direkt mit Hunderten von Millionen Euro unterstützen würden. Aber selbstverständlich dürften solche Arbeiten auch der GIZ vor Ort nicht ohne irgendwelche Kontakte zur Regierung machbar sein. Und deshalb habe ich eher das Gefühl, dass man das ganz bewusst nicht will. Und man kann das im Übrigen auch lokalisieren. Das sind die Grünen in der Bundesregierung und das ist das Auswärtige Amt. Die Bundesinnenministerin hat dieser Tage gesagt, dass ihr Haus seit Monaten intensiv nach Wegen suchen würde, um genau solche Abschiebungen von Gefährdern und Straftätern zu ermöglichen. Aber dass es eben am Auswärtigen Amt scheitert und dass man dort ganz offensichtlich auch gar nicht bereit ist, auch unter Zuhilfenahme von afghanischen Nachbarländern nach Lösungen zu suchen.
Zum Beispiel Pakistan wird da ja genannt. Aber welches Interesse, Herr Frey, sollte denn ein Land wie Pakistan haben, Terroristen und andere Schwerkriminelle von Deutschland zu übernehmen? Und wer soll eigentlich sicherstellen, dass gerade Pakistan die Menschenrechte einhält in solchen Fällen?
Ich glaube, dass so etwas grundsätzlich möglich ist und ich glaube auch, dass man es insbesondere kritisch prüfen muss. Es ist am Ende immer eine Einzelfallentscheidung. Aber natürlich, wenn Sie sich anschauen, wie Deutschland sich engagiert, um im Bereich der Migrationspolitik etwas zu erreichen, dann muss man sagen, natürlich gibt es Kooperationen mit anderen Ländern und natürlich gibt es auch wechselseitige Interessen, die da bedient werden können. Also das, was ich in der Debatte wahrnehme, das ist vor allen Dingen die Suche nach allen möglichen Gründen, warum etwas nicht funktionieren soll. Und deshalb wäre ich da sehr für einen Wechsel des Ansatzes. Wir sollten schauen, was möglich ist, was umsetzbar ist. Auch weil ich glaube, dass es ein dringendes Bedürfnis der Bevölkerung hier ist. Wir haben diese Woche eine CIVE-Umfrage gesehen, wo sich 88% der Befragten dafür ausgesprochen haben, dass Straftäter und Gefährder auch in unsichere Herkunftsländer zurückgeführt werden.
Ja gut, ob man das an Umfragen festmachen kann, da kann man ja natürlich auch noch ein Fragezeichen dran machen.
Natürlich ersetze ich nicht Recht durch Umfragen, das ist ganz klar. Aber ich glaube, man muss schon zur Kenntnis nehmen, was die Menschen in Deutschland wollen. Und wer eine Politik macht, die ganz konsequent an der Bedürfnislage der Bevölkerung vorbeigeht, der darf sich natürlich nicht wundern, wenn am Ende Populisten von einer solchen Politik profitieren.
Populisten könnten auch profitieren, wenn Versprechungen gemacht werden, die nicht eingehalten werden. Das Ziel ist ja mehr Sicherheit, Herr Frey. Das Ziel ist ja mehr Sicherheit, aber inwieweit ist diesem Ziel gedient, wenn ein schwerer Straftäter statt in Deutschland eine Gefängnisstrafe abzusitzen, nach Kabul abgeschoben wird, wo er dann gegebenenfalls noch gefeiert wird und womöglich für den nächsten Terroranschlag ausgebildet wird?
Also tatsächlich ist es so, dass die Haftstrafe dann zunächst einmal in Deutschland verbüßt würde. Anschließend findet die Abschiebung statt. Und auch da gibt es Urteile, etwa des Bundesverwaltungsgerichts, dass die Sozialisierung eines, die Resozialisierung eines solchen Straftäters nicht die Aufgabe Deutschlands ist, sondern die Aufgabe des Herkunftsstaates. Also um es klar zu sagen, die Verurteilung und auch die Ableistung der Strafe, die muss in Deutschland stattfinden.
Das heißt, dann wäre die Abschiebung erst in 20 Jahren vielleicht relevant, weil jetzt bei so einem schweren Straftat wie einem Tötungsdelikt, dann ist ja davon auszugehen, dass eine hohe Haftstrafe verhängt wird.
Ja, davon ist hoffentlich auszugehen, wenn es einen Schuldspruch gibt. Aber das bedeutet eben, dass unmittelbar danach abgeschoben wird. Und was mit einem solchen Menschen dann passiert, unter Beachtung des Non-Refoulement-Prinzips, das ist dann nicht die Aufgabe Deutschlands.
Zum Schluss noch die letzte Frage, Herr Frey. Viele Islamisten und viele Gefährder sind ja deutsche Staatsangehörige. Die kann man gar nicht abschieben. Streuen Sie den Menschen nicht etwas Sand in die Augen, wenn Sie den Eindruck vermitteln, dass über das Thema Abschiebungen das Thema Gefahr durch Islamisten gebannt werden könnte?
Herr Eckmann, das wäre nur dann so, wenn man so tun würde, als könnte man mit Rückführungen von Straftätern und Gefährdern das Problem insgesamt lösen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, wir müssen uns insgesamt bemühen, dass wir zur Stärkung der Rechtsstaatlichkeit die bessere Durchsetzung von Recht auch ermöglichen. Deswegen haben wir beispielsweise den Pakt für den Rechtsstaat in der vergangenen Legislaturperiode gemacht. Und man muss gerade in diesem Bereich der Kriminalität auch sagen, wir haben eine quantitativ sehr, sehr hohe, zu hohe Migration nach Deutschland. Deswegen kommt es insgesamt auch darauf an, dass wir Migration in einer Größenordnung erreichen, die auch zu Integration führen kann in unsere Gesellschaft. Dafür brauchen wir einen grundlegenden Wechsel. Dafür haben wir als CDU einen Vorschlag gemacht mit unserem Grundsatzprogramm, nämlich die sogenannte sichere Drittstaatenregelung, um dafür zu sorgen, dass Deutschland entscheidet, wie viele Menschen hierher kommen und nicht kriminelle Schlepperbanden.
Könnten wir jetzt noch vertiefen hier im Deutschlandfunk, kommen allerdings jetzt die Nachrichten, Herr Frey. Vielen Dank für das Gespräch. Thorsten Frey war das, erster parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsbundestagsfraktion. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Das wünsche ich Ihnen auch. Danke Ihnen.